Guten Morgen miteinander. Seid ihr fit? Ja. Gut. Gibt es Leute, die um 3 Uhr aufgestanden sind heute? Oh. Und sind trotzdem fit? Für die anderen keine Angst. Ich sage euch das Resultat nicht. Für die, die es noch nachschauen wollen, das ist immer ärgerlich. Auch bei den Skirennen habe ich das so. Wenn ich das Resultat schon weiss, das ist natürlich nicht mehr interessant. Aber vielleicht könnt ihr es ja gleich schon mit überkommen. Also, Fußball-WM. Bin ich ganz sicher gewesen, wie ich das Thema nennen soll. Zuerst habe ich gedacht, am Bau bleiben. Am Bau bleiben. Das ist ja eigentlich das, was Fußballer wollen, oder? Die Schweizer Nazi wollte am Bau bleiben, die ganze Zeit während dem Spiel. Wir wollen als Christen am Bau bleiben. Ich habe es ein bisschen anders genannt. Zuschauer oder Mitspieler. Was sind wir? Zuschauer oder Mitspieler? Sind wir Fans oder sind wir Spieler? Aktive Spieler. Ich glaube, wir sind berufen zum Mitspielen und nicht nur zum Zuschauen. Und ihr merkt, es geht eine Verbindung und wir machen die Verbindung. Wir switchen immer ein bisschen hin und her. Einerseits von der Fußballwelt, was in der Fußballwelt gilt, und nachher, wie wir das anwenden können. Und zwar getraue ich mir das, und zwar mit einfachem Vertrauen, dass das Wort Gottes letztendlich ja auch ein Bilderbuch ist. Voller von Alltagsbildern, die gebraucht werden im Alltag und die geistliche Wahrheiten weitergeben. Schon im Alten Testament nehmen wir schon nur den Töpfer und den Ton und nachher Jesus all die Gleichnisse, die er gebraucht hat und den Paulus. Und den Paulus sogar mehrmals braucht die Sportwelt als Bild. Und darum habe ich jetzt gar keine Hemmungen. Auch wenn vielleicht auch das ein bisschen komisch finden, dass man jetzt hier die Fußball-WM hier mit einbindet ins Glaubensleben. Zuschauende Fan oder eben aktive Spieler. Und wir merken gerade bei den Bildern, es gibt einen kleinen, aber feinen Unterschied. Wenn wir das anschauen, oder? Man sieht, das ist ein Unterschied, wie die hier auftreten, wie sich die hier einsetzen. Aktive Spieler oder aktive Spieler, wie sie kämpfen, wie sie im Bau bleiben, wie sie alles geben. Oder zuschauende Fan, ganz etwas anderes im Kopf haben. Zwar schön geschmückt, aber letztendlich einfach ganz etwas anderes. Oder wir sehen Zuschauer im Stadion, wie sie mögen und tun und machen und sich aufregen oder und die Spieler, wie sie einfach dran sind und alles geben, um am Bau zu bleiben. Und es gibt Unterschiede. Es gibt von den Fans gibt's ganz, ganz viele. Ich habe gelesen, ich habe mir da ein bisschen Kunde gemacht, es sind ja 104 Spiele insgesamt in dieser Fußball-WM, die stattfinden. Und wir gehen in den Stadien von rund 3,5 Millionen Zuschauern aus. Also in den Stadien. Und am Bildschirm, sage und schreibe, rechnet man damit, also das kann man ja noch nicht sagen, weil es ist noch nicht zu Ende, dass es mal etwa auf 5 Milliarden Zuschauer kommt. Also das ist eine unglaubliche Zahl. 5 Milliarden Zuschauer und in den Stadien allein schon 3,5 Millionen. Und das sind eigentlich nur 48 Teams, 26 Spieler. Das sind 1248 Spieler, die hier letztendlich aktiv werden sollten. Und von denen werden ja auch nicht alle aktiv. Kommen wir dann noch darauf zurück. Ja, wir haben volle Stadien. Und die beurteilen die Fans das Spiel an was? Am Erfolg. Am Erfolg von der Mannschaft. Hey, können sie Goal schiessen, gewinnen sie. Haben sie mehr Goal geschossen als die anderen? Das ist letztendlich, an dem Wert wird der Mannschaft gemessen. Letztendlich spielt es nicht einmal so eine Rolle. Ja, mal, schon auch. Wenn sie nämlich nicht so viel Goal schießen, ist der Match noch interessant gewesen. Der Unterhaltungswert. Es muss zur Belustigung dienen. Schlussendlich auch. Das ist das, was Fans eigentlich ausmacht. An dem wird es gemessen. Und wenn es dann nicht so läuft, wie man es das wünscht, wenn es langweilig ist und, oder eben zu wenig Goal geschossen, dann brechen sie schier in Tränen aus oder überhaupt gerade in Tränen aus und können die Welt nicht mehr verstehen. Und sie sind Konsumenten, sie sind Genießer, sie sind theoretische Besserwisser, oder auf dem Sofa mit den Chips vordran. Hey, nein, wieso steht jetzt der dort? Und wieso ist er nicht gelaufen und all das? Sie sind die theoretischen Besserwisser. Und sie motzen und sie schimpfen über ihre Mannschaft, die sie vielleicht eine halbe Stunde vorher noch gerade gelobt haben und sie die Besten. Und dann hat man davon geredet, wir sind halt gut, wir sind gut. Und plötzlich sind sie spielen halt schlecht. Oder? Und plötzlich hat die Stimmung gerade gekippt. Und plötzlich kann es sogar... Mein Sohn hat ja zeitlang bei der Polizei gearbeitet, in Luzern, und er hat gesagt, das war der grösste Ärger mit diesen randalierenden Fans. Er hat sich so aufgeregt ab denen. Randalieren die und anfangen, Sachen kaputt machen, weil sie einfach stinksauer sind und ihrer Wut Ausdruck verleihen. Und sie randalieren und sie schaden letztendlich der Ehre von ihrer Mannschaft. So, jetzt machen wir eben wieder Gump ins Reich Gottes. Zuschauer oder Fans? Ja, es gibt auch dort hier die Unterscheidung von Zuschauer oder Fans. Jakobus 2, Vers 14 heißt: Was nützt es, meine Brüder und Schwestern, wenn jemand sagt, er habe Glauben, aber keine Werke? Es gibt also die Möglichkeit, wir können sagen, ja, wir haben Glauben, wir haben das Vertrauen in Jesus Christus, wir haben die Rettung sogar angenommen, wir sind vielleicht sogar begeisterte Fans von Jesus. Aber es kann sein, dass wir letztendlich passive Konsumenten sind und keinen Einfluss haben. Wie die Fans ja auch nicht, die haben keinen Einfluss. Und der Paulus redet hier von einem, der nennt er mit Namen, der Demas hat mich verlassen und dieser hat diese Welt lieb gewonnen. Da ist einer mit ihm unterwegs gewesen, hat mitgekämpft, hat mitgelitten, hat sich eingesetzt, ist ein Bau gewesen. Aber irgendein ist es ins Füll geworden und irgendein hat er das auseinandergehängt, hat die Welt lieb gewonnen, sagt der Paulus, hat abgehängt. Und wir haben in der christlichen Szene, ich sage es jetzt mal so, in den Gemeinden auch, oder überhaupt einfach viele, die sich Christen nennen, das sind vielleicht eine Zeit lang sogar begeisterte Fans gewesen. Solange alles gut geht. Die Stimmung gut ist, im Hoch ist, Gebet erhört werden, Wohlstand und Gesundheit, alles in Ordnung ist und irgendwie alles so Balletti erscheint. Und ja, vielleicht hat man das sogar Gott zugeschrieben. Und plötzlich gibt es Schwierigkeiten im Leben. Plötzlich gesundheitliche Probleme. Plötzlich ist es mit dem Wohlstand nicht so dran. Plötzlich haben wir zwei, drei Mal nacheinander verregnete Ferien, ob schon wir so dafür gebetet haben. Das wollen wir jetzt nicht unbedingt. Und vielleicht ist das Programm in der Gemeinde nicht so, wie wir es vorstellen. Es ist nicht so attraktiv, es ist irgendwie so ein bisschen staubig und Predigten sind staubig und wir können Gottes Wege nicht verstehen. Und plötzlich wird Nachfolge so ein bisschen, oder? Bei uns natürlich nicht, oder? Wir sind alle top motiviert, top begeistert sind wir dabei. Wir sind keine Fans, wir sind Mitspieler. Das betrifft ja nur die anderen. Aber es ist möglich. Es ist möglich und das muss uns bewusst sein. Und dann kann es eben dazu kommen, dass wir als Besserwisser, wie die Fans auch beim Shooten, den Einsatz der anderen beurteilen. Ja, sogar den Einsatz von Gott beurteilen. Gott, warum hast du den jetzt nicht? Du könntest doch, du nennst dich doch unseren Freund. Und ich habe dich gebetet und ich habe geglaubt. Und du hast gleich nicht eingegriffen. Ja, vielleicht sogar Gott, die mir sagen, wie sein Einsatz hätte sollen sein. Und vielleicht ist es nicht der Einsatz von Gott, vielleicht ist der Einsatz vom Leib von Jesus, vom Körper, wie es die Bibel nennt, von der Gemeinde. Ja, dass wir sagen, ja, weißt, wenn wir andere Gemeindeleitungen hätten, wenn wir aktivere Leute hätten, wenn wir ein besseres Programm hätten, wenn es attraktiver wäre. Oh, und wenn die ein bisschen mehr doch auch würden auf meine Bedürfnisse eingehen und. Oder? Und plötzlich kommt man so in eine Negativspirale rein. Und das ist auch gesehen, der Paulus hat das gekannt. Das ist nichts Neues. Der Paulus, ihm haben sie vorgeworfen, Korinther, seine Briefe wiegen schwer und sind stark, aber wenn er selbst anwesend ist, ist er ein Schwächling. Spielt er nicht stark. Und seine Rede ist kläglich. Das haben sie ihm vorgeworfen. Sie haben auch von Motzen über Paulus, über den Apostel Paulus. Ich möchte hier einen Hinweis machen. Unbedingt. Wenn wir Mühe haben mit der Gemeinde oder mit Gott, mit Gottes Wegen, dann wollen wir es ganz sicher nicht am Familientisch vor den Kindern austragen. Ganz sicher nicht. Weil das ist sowas von zerstörend, von demotivierend für Familie und Kind. Das wird Langzeitfolgen haben, das muss uns bewusst sein, wenn wir solche Sachen am Familientisch austauschen und Kinder das mitbekommen. Dann können wir das vielleicht als Ehepaar oder vielleicht mit den Betreffenden selber bereden und klären. Aber nicht am Familientisch, dass Kinder letztendlich abgezogen werden. Das einfach mal auch hier eingebracht zu werden. Schimpfen und motzen, wenn es eben nicht so läuft, wie man es sich vorstellt. Und das ist demoralisierend für die Gesamtmannschaft. Das Beispiel, das kann man lesen, die rote Korache, wo eigentlich das Problem war, dass sie einfach nur noch motzen waren. Wir werden aufgefordert zur Dienst, zur Neuhingabe, einfach, dass wir ins neue Jesus hergehen, ermahnen. Oder das heisst ja auch, ermutige euch, dass ihr euren Körper hingebt als ein Opfer, das lebendig, heilig und Gott wohlgefällig ist. Das sei euer vernünftiger Gottesdienst. Ja, dass wir uns für das einsetzen. Dort hier wieder, dass wir wieder aktiv werden in der Nachfolge. Es geht hier um Nachfolge. Das ist unsere Nationalmannschaft, die Schweizer Nationalmannschaft. Und ihr seht hier, dass ja viel mehr Leute, als wir je einmal gesehen haben auf dem Platz. Das sind ja insgesamt, glaube ich, 26 Leute und letztendlich stehen ja auf dem Platz nur 11. Natürlich werden ja die ausgewechselt. Die Namen kennen wir vielleicht hier gar nicht. Aber das ist unsere Gesamtmannschaft. Sevu darf jede Mannschaft von den 48 Mannschaften, die teilnehmen, mit an die WM nehmen. Und das ist eine unglaubliche Ehre, wenn man dabei ist. Das ist einfach ein das sind nur die Besten. Das sind ausgewählte Top-Spieler. Und darum wissen die. Die wissen ums Vorrecht und die Verantwortung von ihrer Berufung. Sie sagen sich, hurra, ich bin dabei. Ich bin einer von den Ausgewählten. Und sie werden natürlich, das ist uns klar, da gibt es jetzt eben gerade einen Unterschied, ausgewählt aufgrund von ihrer Leistung. Spieler in der Fußballnationalmannschaft, sie wissen um ihre Ehre. Und sie haben darum eine Verantwortung. Die können nicht einfach faul rumstehen. Die können nicht einfach im Training fernbleiben. Die haben eine Verantwortung, die sie wahrnehmen müssen. Und sie sind top motiviert, weil sie auserwählt sind. Genau das ist ihre Motivation. Wir sind auserwählt. Wir sind in dieser Mannschaft dabei. Wir vertreten unser Land. Und das macht die feurige Leidenschaft aus. Darum kämpfen die so um den Bau. Darum. Das macht es aus. Voller Einsatz, Disziplin, Training, Entschlossenheit, am Bau bleiben. Unbedingt um jeden Preis. So, jetzt gehen wir wieder zu den Christen in der Nationalmannschaft Gottes. Wissen wir ums Vorrecht? Ist uns bewusst um das Vorrecht, das wir haben, und auch die Verantwortung von unserer Berufung? Wir sind berufen in Gottes Mitarbeit. Und das ist eine unglaubliche Gnade. Das können wir gar nie nachvollziehen, bis wir bei ihm sind. Das ist einfach reine Gnade, dass wir dürfen dabei sein. Nicht aus Gnade. Nicht ihr, sagt Gott. Nicht dir hat mich erwählt. Nicht ihr seid gekommen und sagt, ich will in der Mannschaft sein. Nein, ich habe euch erwählt. Ich habe euch dazu bestimmt, dass ihr euch auf den Weg macht und Frucht bringt. Wir merken, erstens mal ist der Auftrag anders. Wir gehen nicht den Bau nachsäckeln und Goal schiessen. Aber es geht darum, Frucht zu bringen. Und er hat uns auserwählt in seine Mannschaft. Und er sagt, und jetzt tue ich euch sogar noch ausrüsten mit dem, was ihr braucht. Ihr müsst nur zu mir kommen und beten darum. Und ich werde euch das geben, was ihr braucht. Warum haben wir das nötig? Weil es eben anders ist, wenn ihr in der Nationalmannschaft vom Fußball, wo die Besten ausgesucht werden. Da haben wir ja kürzlich nachgedacht, was darum gegangen ist, um Berufung. Bei Gott ist das sowas von anders. Wer von Menschen unbedeutend, ja verachtet wird, weil bei ihnen nichts zählt und als schwach gilt, das wäre etwa so wie, wenn unser Trainer, der Nationaltrainer, in Fußballstadion würde gehen und irgendwelchen mit einem Bierbuch, irgendeinen 95-Jährigen, der in der Zuschauerränge ist, und er würde sagen, komm, du in meine Nationalmannschaft, die kann ich brauchen. Das ist undenkbar im Fußball. Aber es ist denkbar im Reich Gottes, nicht weil das Reich Gottes nichts wert ist. Nicht weil es im Reich Gottes um nichts geht. Nein, weil Jesus Christus 95-Jährige und Jungspunte von 10-Jährigen, von 7-Jährigen kann brauchen. Weil er kann Leute brauchen, die ein Bierbauch haben und was weiß ich was für Gebrechen haben. Weil es gar nicht auf das drauf ankommt. Weil das, was in der Welt als schwach und unbedeutend und einfach nicht tauglich gilt, untauglich, das kann Gott brauchen, weil er uns seinen Geist geben will. Und dann sagt Gott der Grund, dass sich kein Mensch rühmen kann, damit wir ja nicht auf die Idee kommen, wenn wir im Reich Gottes eingesetzt werden, sich durch irgendetwas zu rühmen. Ja, sagt der Paulus, ich bin der unwürdigste von allen Aposteln. Ja, wir wissen warum. Er hat Christen ins Gefängnis gebracht. Er hat Christen verfolgt. Er war so ein Christenhasser gewesen. Und ich habe das überhaupt nicht verdient. Aber was ich jetzt bin, das ist ausschließlich Gnade Gottes. Gnade Gottes. Und dann kommt die unglaublich starke Aussage. Und dass Gott mir seine Gnade erwiesen hat, ist nicht vergeblich gewesen. Es gibt Leute, die haben Gnade Gottes, das ewige Leben und Sündenvergebung, ja geschenkt bekommen. Aber sie gehen nicht in die Nachfolge. Wir reden hier von der Nachfolge. Und wir möchten das ganz klar unterscheiden. Es gibt einen Unterschied vom Heil überkommen, das heisst Vergebung und das ewige Leben. Das ist einfach ein Geschenk von Gott. Das ist ein Geschenk von Gott, da können wir nichts dazu tun. Es ist aber ein Unterschied, wenn wir das Geschenk angenommen haben, dass wir in die Nachfolge hinein sollen kommen. Dass soll Frucht entstehen, dass etwas aus dem, was Gott uns geschenkt hat und noch schenkt, nämlich mit den Begabungen, die er uns gibt, dass etwas daraus werden soll, dass soll ein Segen daraus werden. Aus Dankbarkeit. Das ist der Unterschied. Das müssen wir immer wieder auseinanderhalten. Und ja, nicht plötzlich, wenn wir über Nachfolge reden und den Einsatz, plötzlich, ach, es ist doch noch Werkgerechtigkeit und irgendwie kann er sich doch nicht ganz entscheiden. Mal, natürlich kann man sich entscheiden. Es geht um die Rettung, um das ewige Leben und das Heil. Das ist ein Gnadengeschenk, reine Gnade. Und es geht um Nachfolge aus Dankbarkeit. Dort hier sind wir herausgefordert, die Verantwortung wahrzunehmen. Wir sind aufgestellt und das ist eine Verantwortung, wo wir drinstehen. Und darum sind wir doch top motiviert. Darum haben wir eine feurige Leidenschaft. Darum sind wir einsatzbereit. Darum wollen wir Disziplin haben. Darum wollen wir entschlossen sein. Darum wollen wir am Bau bleiben, geistlich am Bau bleiben. Der Paulus braucht ja mehrmals das Bild vom Sport. Ich weiß nicht, ob wenn es dazu mal schon Fußball gegeben hat, ob er das Bild gebraucht hat. Er hat dann Boxen gegeben, offenbar. Und es hat natürlich das Bild vom Läufer gegeben. Und er sagt, ich konzentriere mich wie ein Läufer voll auf das, was vor mir liegt. Mit ganzer Kraft laufe ich im Ziel entgegen, um den Siegespreis zu bekommen. Und dann sagt er, wir alle, die der Glaube an Christus zu geistlich reifen Menschen gemacht, zu geistlich reifen Menschen, wer es egal ist, ob er gerettet ist, ob er das Heil hat bekommen, das ist nicht ein geistlich reifer Mensch. Aber geistlich reife Menschen, die wollen mit Jesus unterwegs sein. Die wollen vorankommen. Die wollen geistliche Siege erringen. Darum richten wir uns ganz aufs Ziel aus. 1. Timotheus 4. Lass die Gabe, sagt der Paulus dem Timotheus, nicht ungenutzt. Du hast eine Gabe bekommen. Du hast Gabe bekommen. Jeder von uns hat Gabe. Und das ist ein Gnadengeschenk Gottes. Und konzentriere dich also ganz auf diese, auf deine Aufgaben. Und lass dich nicht wehren. Bleib dran, wie Fußball. Da können wir lernen von diesen Sportlern. Die bleiben dran, die bleiben konzentriert. Die bleiben im Training. Die bleiben einfach dran, die wollen im Bau bleiben. Wer im Wettkampf siegen will, sagt Paulus, setzt dafür alles ein. Ein Athlet verzichtet auf vieles, um zu gewinnen. Ja, das glaube ich. Das ist ja nur ein kleiner Teil, was wir hier sehen, wenn wir einen Shootmatch oder irgendeinen Sportwettkampf. Das ist ja nur der kleinste Teil, den wir sehen. Was dahinter steckt, ist ganz viel mehr. Wir gehen wieder Fußball-Nationalmannschaft. Sie wissen, dass sie nicht allein kämpfen. Natürlich nicht. Es sind ja 11 Spieler, die miteinander auf dem Platz stehen. 11 Spieler miteinander. Und sie wissen, nur im Verbund, nur als Mannschaft können wir siegen. Wir brauchen einander. Es reicht nicht, dass ein Ronaldo unten steht und alles gegen den Rest der Welt macht. Das reicht einfach nicht. Oder ein Messi oder was weiß ich, wie die da heissen. Als Gesamtmannschaft. Jeder Mitspieler hat eine andere Funktion. Der eine ist in der Verteidigung aufgestellt und es gibt Mitspieler, die sich schon gar nicht denken, dass sie Goal schiessen. Also der Goalie von dem erwartet sie jetzt wirklich niemand, dass der davor geht, Goal schiessen. Und auch nicht unbedingt von einem Verteidigungsspieler, aber es gibt Sturmspieler und so weiter. Und nachher gibt es natürlich einen riesen Stab. Ich habe das gar nicht gewusst. Ich glaube, 35 Leute, die dann noch zusätzlich pro Mannschaft mitgenommen werden, das ist nur der Betreuerstab. Und da ist der Analyst, da ist natürlich der Trainer, und dann ist der Physiotherapeut, der Arzt, der Koch und so weiter. Da ist ein ganzer Betreuerstab, der dahinter steht, damit die Mannschaft überhaupt sich konzentrieren auf ihre eigenen Aufgaben. Und dann gibt es noch die armen Typen. Ach ja, die hocken auf der Ersatzbank. Oh je, das machen sie nicht gern. Jeder würde gerne spielen. Für das haben sie das Training gemacht. Für das möchten sie auf dem Platz stehen. Ja, aber manchmal braucht es, dass auf der Ersatzbank, ja, auf der Bank hockisch. Und manchmal nimmt Gott uns aus der Reihe und bringt uns zur Stille. Vielleicht durch einen Unfall. Wie der Masambi hier, jetzt bin ich schon bei der geistlichen Anwendung, natürlich muss ich zuerst das durchmachen. Der hat sicher nicht Freude gehabt, dass er auf der Ersatzbank haben müssen. Und was ganz wichtig ist, sie werden von den Landsleuten angetrieben, angespornt, solange sie gut sind auf jeden Fall. Oder die werden angetrieben. Wir sagen, das ist der 12. Mal auf dem Platz, wenn das Stadion brüllt und sagt, hopp Schweiz und hey, und einen Motivationsschub auslöst. Und jetzt gehen wir eben in die Nationalmannschaft Gottes. Wir wissen, dass wir nicht allein kämpfen. Das wird in der Bibel sowas von deutlich gemacht. Und es gibt so die Solo-Kämpfer und es gibt immer wieder solche, die meinen, wir kommen allein durch, wir sind allein stark. Aber Gott sagt, wir sind zusammengestellt. Wir sind wie ein Körper. Wir brauchen einander. Wir sind ein Leib. Wir brauchen die Organe, die einzelnen Organe. Die sind völlig unterschiedlich. Und jedes Organ ist wichtig. Jedem ist eine ganz bestimmte Aufgabe in der Gemeinde zuteilt. Wort Gottes ist das. Keiner spricht, ich brauche dich nicht. Jeder ist für den anderen da. Das ist Wort Gottes. So ist gemeint, Jesu aufbauen. Und es darf nicht zur Spaltung kommen. Vielmehr soll es aller gemeinsames Anliegen sein, letztendlich fürs Reich Gottes zu kämpfen. Und wir sollen geduldig auf unseren Einsatz können warten, zum Dienst bereit sein. Hey, die Spieler, die hier auf der Ersatzbank sind, und das sind eine ganze Anzahl, sind mehr als aktive Spieler. Die müssen auf der Ersatzbank stehen. Warum sind die auf der Ersatzbank? Wenn einer plötzlich Muskelkrämpfe bekommt, wenn einer plötzlich verletzt wird, wenn einer plötzlich nicht mehr mag, und weil man einfach austauschen kann, die wieder aus der Zone rausnehmen, wo sie nicht mehr weiter mögen und nachher kann ersetzen. Und darum braucht es die Spieler auf der Ersatzbank. Und genau so ist es auch im Reich Gottes. Wir haben solche, die möchten die ganze Zeit einfach aufs Feld rausstürmen. Und sie meinen, wenn ich da bin, ich bin die Axt Gottes. Und dann wird zugeschlagen und ein Rundumschlag gemacht, egal was für Schäden nachher entstehen. Und das geht es nicht im Reich Gottes. Es geht darum, der Paulus sagt an einer anderen Stelle, hey, betet für uns, dass Gott uns offene Türen schenkt. Dass Gott uns Einsatzmöglichkeiten gibt. Dass Gott uns zeigt, wo, was, wenn dran ist. Hey, wir wollen um die Weisung beten, selbst noch, wenn es zu wenig Arbeiter im Erntefeld gibt, sagt er nicht, und jetzt prescht doch einfach los, stürmet aus auf das Feld. Hey, nehmt doch endlich die Hand, das Ganze. Nein, er sagt, bittet den Herrn der Ernte, dass er Arbeiter aussende. Und dann werden wir von Landsleuten angeführt und ermutigt. In Hebräer 12, Vers 1 steht, da wir nun ein so viele Zeugen des Glaubens um uns haben. Wer sie sich meint, sie sie benennt dort hier. Und ich kann euch sagen, das ist meine allergrösste Motivation gewesen im Dienst bisher und ich hoffe auch in Zukunft. Das sind die Glaubenszeuge. Der Noah, wo gekommen ist und mir ins Ohr geflüstert hat, hey, wenn der Erfolg nicht siehst, auch nach 120 Jahren, so lange lebe ich ja nicht wie er, aber 120 Jahre hat er an der Arche gebaut, hat keinen Erfolg gesehen. Es ist niemand gesehen, der sich einladen lassen, um in die Arche einzusteigen. Ist es vergeben gesehen, was er gemacht hat? Nein, der Noah sagt, es ist nie vergeben. Alles, was wir für einen Herrn tun, hat einen Sinn und hat letztendlich eine Wirkung. Oder der Abraham, wenn alles unfruchtbar erscheint. Ja, selbst wenn das, was noch fruchtbar erscheint, scheinbar zur Asche machen, sein Sohn. Ich rede von der Opferung von seinem einzigsten Sohn, von seinem Nachkommen. Und er hat den Glauben, dass Gott auch dann noch nachkommen kann, zu einem grossen Volk. Haben wir den Glauben? Ja, dann wollen wir uns das ermutigen. Wenn wir entmutigt sind, dann ist die Zeugen, die das durchgestanden haben. Oder der Gideon, der musste sein Heer runterverkleinern, damit er sich ja nicht rühmt, auf 300 Mann, ohne grosse Bewaffnung, nur noch da mit einfach ein Posaunen und ein Kelch. Und letztendlich, wo uns zeigt, hey, Gott ist nicht auf die Masse angewiesen, um etwas zu bewirken. Gott ist nie auf etwas angewiesen. Nie. Und dass sie dann kommen, die Glaubenshelden vom Alten Testament, und machen ihm wieder Mut. Und darum brauchen wir die Geschichte. Die Geschichte brauchen wir zur Ermutigung. Hey, wir wollen ablegen alles, was in diesem Wettkampf uns behindert. Da haben wir wieder das Bild, besonders Sünde, wo wir uns so leicht drin verstricken. Wir wollen den Wettkampf bis zum Ende durchhalten, der für uns bestimmt ist. Übrigens, Nationalspieler kennen auch die Regeln. Jetzt sind wir wieder bei der Nationalmannschaft. Die wissen ganz genau, wo die Seitenlinie ist. Die wissen ganz genau, dass im Abseits stehen nicht gut ist, dass man nicht den Ball annehmen kann, um ein Goal davor zu stehen. Sonst würde ja einer immer davor stehen und warten, bis er wieder den Ball bekommt. Das geht nicht. Es gibt Regeln. Und oh, das hat man natürlich nicht gern, oder? Schau gerade weg, oder? Verwarnung, das ist unangenehm. Und die meisten sind ja sowieso nur die Opfer und nie Täter. Das ist wie bei den Menschen auch. Also bei den Menschen in den Gefängnissen oder so. Es gibt keine Täter, es gibt nur Opfer. Und manchmal gibt es die rote. Was? Muss vom Platz, oder? Man sieht schon den Blick. Ja, das kennen wir. Sie kennen die Regeln. Sie wissen, was ein Foul ist. Sie wissen, dass man am anderen nicht einfach geht oder hoch stellt, wenn man nicht den Ball spielt und so weiter. Die Regeln sind ganz klar geregelt und die haben die Intus. Die wissen es. Sie wissen es. Und wir Christen? Ja, wir Christen haben auch Regeln. Wir haben auch Maßstäbe. Wir haben auch Seitenlinien. Wir haben auch ganz klare Regeln, die Gott uns gibt. Und die kennen wir wahrscheinlich ganz genau. Und ich bin sogar überzeugt, dass wir über die gar nicht mehr reden müssten, weil wir sie ja kennen. Weil wenn ich jetzt hier jede Regel darüber reden würde, jetzt schon wieder das, wissen wir ja, oder? Ja. Aber die Regel gibt es, überheblich über andere zu reden. Schlecht über sie zu reden. Das ist gegen die Regeln Gottes. Nicht wollen vergeben. Unversöhnlichkeit. Das ist eine Regel Gottes, dass wir einander vergeben sollen. Das ist eine Regel Gottes. Haben wir den Eindruck, das ist Gott völlig egal? Nein, ich glaube, dass Gott uns gelbe und sogar rote Karten zeigt. Ja, ich glaube, das ist so. Sexuelle Untreue, Aberglaube, Habgier, bittere Wurzeln, die aufwachsen und wir lassen einfach aufwachsen. Es ist egal. Ich bin ja im Recht. Kein Sportler kann den Siegeskranz gewinnen oder Meister werden, wenn er nicht entsprechend den Wettkampfregeln kämpft. Das ist eine Bibelstelle. Das ist eine Bibelstelle. Hey. Entsprechend, wenn wir Sieg haben, dann haben wir Wettkampfregeln einzuhalten. Und ich möchte das hier betonen. Ich rede, wenn ich von der roten Karte rede oder von der Verwarnung, nicht davon vom Heilsverlust. Sondern ich rede davon von der Möglichkeit, Einfluss zu nehmen. Vom Sagen zu sein. Da rede ich davon. Die Regel Gottes ist einerseits ganz einfach gesagt, Nein zur Sünde. Und das Handeln in selbstloser Liebe, wo ja der Heilige Geist in uns hineingibt, eben versöhnlich, vergebungsbereit, wahrhaftig, treu, dienstbereit, all die Sachen, die wir kennen. Und wir wissen um Konsequenzen. Wissen wir um Konsequenzen bei Verstößen? Ja, wir müssen sie wissen. Wir werden verwarnt und zeitweilig vom Platz gestellt. In 1. Korinther 10, Vers 6 steht, was damals mit unseren Vorfahren geschah, ist eine Warnung an uns. Und dort ist das Volk Israel gemeint. Dort sind gewisse Leute auch gemeint. Ich nehme zum Beispiel Lots Frau, die zurückgeschaut hat und zur Sauzäule ist worden und so weiter. All die Geschichte aus dem Alten Testament sagt Paulus, schau, das ist eine Warnung. Das ist die gelbe Karte. Hey, das ist klar. Das ist einfach, das geht nicht im Reich Gottes. Das ist eine Warnung. Das ist eine gelbe Karte. Es geht auch heute nicht so, das ist das Neue Testament. Sie ist ja geschrieben, gemein. Das Problem ist, dass die Einflussnahme nicht mehr möglich ist. Wenn wir unversöhnlich sind, werden wir in einen Kerker eingesperrt wie der Schalksknecht. Das bedeutet nicht, wir werden umgebracht, aber wir haben keine Einflussnahme mehr aufs Spiel, auf den Kampf. Wir sind wie kaltgestellt. Wir sind auch nicht endgültig aus der Mannschaft rausgefallen. Ein Spieler kann irgendwann wieder kommen und dann kommt er vielleicht wieder eine Karte und schlimmstenfalls wieder eine rote Karte. Aber er ist nicht einfach rausgestellt. Und genauso geht es nicht um einen Heilsverlust, aber es geht darum, welchen Einfluss wir haben. Und wenn wir das einfach ignorieren, Gott macht das so. Und dann verlieren wir einen Einfluss. Und das Letzte, Schüttler freuen sich so unglaublich. Das ist so schön, wenn sie sich über Gott freuen. Und auch, ja, der Vargas zum Beispiel, immer auch noch, Gott danket. Einfach, das ist eine Freude, wie hier sich die Schüttler über Gott freuen. Und wie sie zusammenstehen. Und eben, sie wissen, im Verbund haben wir das gemacht. Im Verbund, wir sind aufeinander abhängig. Nicht ich allein als geschossen, ich bin. Sondern im Verbund haben wir es gemacht. Christi in der Nationalmannschaft Gottes. Freuen sich über geistliche Entwicklung und Sieg. Über was freuen wir uns vor allem? Der Paulus macht eins ganz klar. Seine grösste Freude ist geistliche Entwicklungen und Sieg in der Gemeinde unter Gläubigen. Das ist seine grösste Freude. Jedes Mal, wenn ich an euch denke, danke ich mein Gott. Was ist denn seine Freude? Was macht ihn so dankbar? Er sieht die Philipper Christen. Er sieht die Entwicklung. Er sieht, wie sie vorangehen, wie sie wachsen im Glauben, wie sie ein Herz haben, anderen das weiterzugeben. Das ist gerade das Nächste. Wenn Menschen zum rettenden Glauben an Jesus kommen, das ist die allergrößte Freude. So wird auch im Himmel Freude herrschen über einen Sünder, der zu Gott umkehrt. Und wir sehen, wie Jesus das Gleichnis vom verlorenen Sohn bringt. Und es wird Musik gespielt, es wird Freude, es ist einer zurückkehrt. Es ist einfach das Größte, das ist das Allergrößte. Wenn ein Mensch von der ewigen Verdammnis zum ewigen Heil durchdringt, das ist das Allergrößte. Und darum sagen die Apostel, es ist unmöglich, nicht von dem zu reden, was wir gesehen und gehört haben. Und der Barnabas kommt nach Antiochia, eine heidnische Gemeinde. und erkennt voll grosser Freude, was Gott in seiner Gnade da hat, dass Menschen umgekehrt haben, dass Menschen zum Glauben gefunden haben, dass Menschen hier verändert werden wollen. Und der Paulus sagt dem Timotheus, betet für alle Menschen, das gefällt Gott und macht ihm Freude, denn er will, dass alle Menschen gerettet werden. Das soll unser Anliegen sein. Und diese letztliche Freude, schaut, Schüttler, die haben Freude. Irgendjemand wird irgendeinmal Weltmeister. Und die freuen sich wie gestört. Und das ganze Land freut sich. Das ist ein vergänglicher Kranz. Und in ein paar Jahren muss ihr euch schon fragen, wer ist eigentlich denn Weltmeister geworden? Aber wir haben einen unvergänglichen Kranz. Ein unvergänglicher Segenspreis. Und was kein Ohr je gehört hat, was sich kein Mensch je vorstellen könnte, hält Gott denen bereit, die ihn lieben. Hey, das ist es. Das unvergängliche Heil, Ewigkeit, Herrlichkeit. Das hat Gott uns vorbereitet. Und das ist unsere Freude. Für das kämpfen wir. Für das wollen wir Menschen mitnehmen und gewinnen. Und wir wissen, wir brauchen den Heiligen Geist dazu. Und das ist unsere Motivation. Und das im Gesamtzusammenhang wollen wir einfach lernen. Von der Fußball-WM, von unserer Nationalmannschaft, zu uns, wo in der Nationalmannschaft Gottes eine ganz besondere Ehre ist, das auserwählt sein. Amen.